Großer Gott, wir danken dir für den Dienst von Christoph Legin. Wir danken dir, dass er sich vorbereitet hat, auf deine Stimme gehört hat und heute wieder, dass wir mehr von dir erfahren können durch ihn. Schenk uns die Konzentration auf die Predigt und den Fokus auf den Inhalt, der heute durch dich für uns persönlich vorbereitet ist. Amen. Und ich begrüße dich im Livestream. Schade, dass du heute nicht hier bist. Vielleicht klappt es nächsten Sonntag, aber schön, dass du eingeschaltet hast und der Predigt laufst.
Geliebt, um zu lieben. Über dieses Thema, das uns in diesem Jahr 2026 so ein Stück als Gemeinde leiten soll, denken wir an den ersten Sonntagen dieses neuen Jahres unter verschiedenen Aspekten nach. Ich muss mal eben unterbrechen. Ich habe einen ganz starken Hall hier auf dem Ohr. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so... Ja, ist normal, dann ist okay. Dann liegt es wahrscheinlich an meinen Ohren. Zu diesem Thema und in diesem Rahmen möchte ich uns heute Morgen gerne ein paar Gedanken zum Thema Selbstbewusstsein bzw. Selbstannahme weitergeben. Ich musste schon etwas schmunzeln in der Vorbereitung auf diesen Sonntag, als ich mir so die ersten Gedanken machte. Da kam mir spontan gar nicht ein Bibeltext, sondern der Liedtext einer Berliner Band in den Sinn. Seit 1982, habe ich nachgelesen, sind sie schon im Geschäft. Ehrlich gesagt kenne ich von dieser Band aber nur ganze zwei Lieder. Das erste Lied heißt Westerland, ich will zurück nach Westerland. Und das zweite Lied heißt Lasse reden. Also die Ärzte, ich erlaube mir jetzt zu Beginn nicht mit dem Bibeltext einzusteigen, um den es mir eigentlich geht, sondern ich habe euch ein paar Zeilen aus dem Anfang dieses Liedes mitgebracht. Hast du etwas getan, was sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen, ohne vorher deine Nachbarn zu fragen? Jetzt wärst du natürlich mit Verachtung gestraft. Du bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt noch nicht mal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen. Dieses Lied war für die Ärzte damals ein Riesenerfolg, weil es Gedanken und Emotionen berührt, die doch irgendwie jeder von uns kennt. Ich unterstelle einfach mal, dass wahrscheinlich sehr viele von uns schon als Kind diesen Satz gehört haben. Was sollen die Leute denken? Die Antwort der Ärzte lautet: Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden. Bei Tag und auch bei Nacht, lass die Leute reden, das haben die immer schon gemacht. Vielleicht hast du auch schon mal über dieses Lied geschmunzelt und dabei gedacht, wie schön wäre es, wenn ich solch ein starkes Selbstbewusstsein hätte. Wenn ich so unabhängig von dem Urteil oder auch dem vermeintlichen Urteil anderer Menschen über mich wäre oder was wäre schon gewonnen, wenn ich mir wenigstens nicht laufend so viele Gedanken darüber machen müsste, wie ich bei anderen ankomme? Die Frage nach Selbstannahme, nach gesundem Selbstbewusstsein und Selbstwert, die kann zu einer wirklich existenziellen Frage werden. An alle unter 30-Jährigen, wie ihr wisst, hatten wir in den 80er Jahren, also das war so meine heiße Zeit, ja, die Jugendzeit, in den 80er Jahren hatten wir noch keine Handys. Aber glaubt es mir, es gab auch damals jede Menge Statussymbole. In Westdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, da hatten wir zwar keine Schwalbe und auch kein Simson-Moped, aber dafür gab es bei uns Zündapp und Herkules. Und das Allergrößte, und ich würde sagen, für 90% von uns Jungs war es unerreichbar. Und wenn dann doch mal jemand so ein Ding hatte, dann standen wir da alle drumherum. Das Größte, das Höchste der Gefühle für einen 15-jährigen Jungen in den 80er Jahren war, wenn er im Besitz dieses Fahrzeuges war. Kommt jemand aus dem Westen? Hat jemand seine Jugendzeit in den 80er Jahren gehabt? Dann wisst ihr, dass es genau so gewesen ist. Also, das, ich weiß nicht, wie teuer das Ding war, 1.000 oder 2.000 D-Mark, es war jedenfalls unwahrscheinlich teuer. Ich hatte sowas nicht. Bei uns in der Klasse gab es, glaube ich, 2 Jungs, die das besaßen. Okay, da war jetzt nicht Ende der Fahnenstange, wenn du dir keine Herkules Prima leisten konntest, dann wenigstens teure Markenkleidung. Wenn dir heute jemand sagt, der Adidas Superstar war der Schuh der 80er Jahre, das stimmt nicht. Jeder, der dabei war, weiß, dass dieser Schuh, Adidas Allround, der Schuh war. Also wenn du 89 D-Mark hattest, was damals unglaublich viel Geld war, und dir diesen Schuh hier leisten konntest, dann gehörtest du auf jeden Fall zu den Top-Leuten, ja, in der Klasse und in der Schule. Und wenn es das nicht war, wenn du dir diesen Schuh nicht leisten konntest, dann wenigstens ein knalliges Benetton-Sweatshirt. Die kamen damals raus, die gab es in allen möglichen Farben, und wenn du so einen Benetton hattest, die durften auch nicht gewaschen werden, egal wie die stanken, denn diese knallige Farbe, die durfte nicht verwaschen. Ja? Das war also ganz wichtig, dass das so aussieht wie am ersten Tag. Wer bei uns in der Schule statt mit diesen tollen Adidas-Schuhen mit irgendwelchen Victory-Latschen von Deichmann ankam, der hatte gleich verloren. Meine Eltern, die sahen es einfach nicht ein, mir für ein besseres Ansehen immer die neuesten Markenklamotten zu kaufen. Das war auch ein Grund dafür, weshalb ich nicht gerade zu den super coolen Leuten in der Klasse gehörte. Und außerdem war ich ja auch noch Christ und hatte daher zu manchen Fragen sowieso irgendwie komische Ansichten. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das heute noch so ist, aber ein ganz bekanntes, vertrautes Bild, wenn du in den 80er Jahren über den Schulhof gingst in der großen Pause, dann sahst du auf jeden Fall immer 2 Bilder. Da waren Mädchen, so im Alter von 14, 15, 16, die gingen zu zweit und eingehakt über den Schulhof. Ist das heute noch so? Mädchen gingen immer zu zweit und untergehakt über den Schulhof, und wir Jungs, wir prügelten uns. Also du konntest sicher sein, auf dem Schulhof war in irgendeiner Ecke immer eine Schlägerei. Das war so das pubertäre Kräftemessen, möchte ich mal sagen. Und wenn da nicht gerade Blut floss, dann haben die Lehrer auch nicht eingegriffen. Für uns pubertierende Jugendliche gehörte dieses Kräftemessen irgendwie dazu. Und in dieser Disziplin hatte ich tatsächlich oft die Oberhand, weil ich zu den Stärksten und Größten in der Klasse gehörte damals. Dann war es aber... Nee, mit der Bibel habe ich nicht gehauen. Mit der Bibel habe ich nicht gehauen. Aber beim Fußball, da war ich eine absolute Null. Zusammen mit Thorsten, der eine extrem dicke Brille trug und unwahrscheinlich fettige Haare hatte, sodass wir eigentlich jeden Tag meinten, er komme gerade mit nassem Kopf aus der Dusche. Thorsten und ich, wir beiden blieben bei der Auswahl der Fußballspieler so am Anfang vom Sportunterricht meistens bis zuletzt übrig. Und dann stellten sie uns ins Tor. Am liebsten aber beide zusammen in eins, damit wenigstens irgendwo mal ein Ball gehalten wird. Ich kann euch sagen, für meinen Selbstwert war das mit 14, 15 Jahren nicht gerade förderlich. In einem Lebensalter, wo die Persönlichkeit überhaupt noch nicht gefestigt ist, wo ich noch gar nicht so sicher bin, wer ich bin und was ich kann. In dieser Lebensphase ist es unendlich wichtig, was andere über mich sagen. Falls du als junger Mensch vielleicht gerade Ähnliches erlebst, ich verspreche dir, das Problem mit der Selbstannahme, das wird mit der Zeit meist besser. Aber wir werden es nicht automatisch los. Und auch wenn du es dir vielleicht nicht vorstellen kannst, viele Menschen, auch in diesem Raum, die im Alter deiner Eltern oder sogar Großeltern sind, die haben ein Problem damit, die haben einen wirklichen Kampf damit, nicht wirklich geliebt oder gut genug zu sein. Ganz bestimmt war früher nicht alles besser. Aber ich habe so den Eindruck, vieles war einfacher als heute. Für die meisten Dinge gab es nicht tausend und eine Option. Wir wussten zum Beispiel zu jeder Zeit, ob wir Jungs oder Mädchen sind. Wenn uns, ja, ihr lacht, wenn uns damals jemand gesagt hätte, ach, dein Geschlecht, das kannst du dir später mal aussuchen, dem hätten wir einen Vogel gezeigt. Ich möchte Social Media nicht pauschal verurteilen. Auch ich nutze WhatsApp und wenn es sein muss, auch noch Signal. Aber dann reicht es mir auch. Ich glaube, darin herrscht weitgehend Einigkeit, dass sehr viele, besonders junge Menschen, in Zeiten der sozialen Medien ihren Kampf um Selbstwert so verzweifelt führen wie keine Generation vor euch. Ständig gibt es neue identitätsstiftende Trends. Immer gilt es, sich neu in Szene zu setzen und von den anderen nach Möglichkeit nicht nur gesehen, sondern sogar gefeiert zu werden. Auf der Spiegel-Bestsellerliste finden wir das Buch des Psychologen Jonathan Haidt. Es trägt den bezeichnenden Titel Generation Angst. Haidt ist der Ansicht, dass gerade heute eine Generation aufwächst, die immer weniger weiß, wer sie ist und die in einem Meer von Unsicherheiten und Abhängigkeiten zu versinken droht. Spulen wir an dieser Stelle einmal 2000 Jahre zurück. Manchmal denken wir vielleicht, die Leute im Altertum damals, was hatten die für eine Ahnung von dem, was uns heute beschäftigt. Ich kann das jetzt hier nicht im Detail ausführen, nur so viel. Die äußeren Umstände unseres Lebens und die technischen Möglichkeiten, die wir haben, die ändern sich ständig. Es kann sehr gut sein, ich rechne damit, dass in 30 Jahren eure Kinder sagen werden, sag mal, wie war das nochmal? Wir hatten damals solche Elektroknochen, iPhone, so richtige Neandertaler-Geräte, wo man drauf rumgetippt hat und die sich dann ans Ohr gehalten hat. So geht das mit der Technik. Die Umstände ändern sich laufend. Aber der Mensch bleibt im Wesentlichen, da läutet schon eins, ja? Der bleibt im Wesentlichen derselbe. Der Mensch mit seinen Freuden und Ängsten, der Mensch in seiner Gebrochenheit und Bedürftigkeit. Und weil der Mensch sich im Wesentlichen nicht ändert, deshalb ist auch die Bibel in ihren Aussagen über den Menschen und in der Erzählung menschlicher Erfahrungen von ungebrochener Aktualität für uns heute. Schauen wir uns an dieser Stelle einmal einen Abschnitt aus dem Neuen Testament an, der erste Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 3, Abvers 21. Da sagt Paulus: Was folgt aus dem Allen? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch. Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Und ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemand, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich doch noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Geschwister, wenn ich jetzt so viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, dann geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist denn nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, was prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Nur ganz kurz an dieser Stelle zur Erklärung. Jesus Christus wurde ja nicht nur gekreuzigt, sondern er ist nach 3 Tagen vom Tod auferstanden und dann bald zum Himmel aufgefahren. In seiner himmlischen Herrlichkeit ist der auferstandene Jesus Christus dem Paulus ganz persönlich begegnet und er hat ihm den Auftrag gegeben, die Botschaft von Gottes Liebe zu uns Menschen im gesamten römischen Reich zu verbreiten. Mit dem Ergebnis, dass überall Menschen zum Glauben an Jesus kamen und sich Gemeinden bildeten. Paulus kümmerte sich um diese Gemeinden und er hatte oft viel Mühe mit ihnen, weil Menschen, die sich zu Jesus Christus bekehren, ja nicht sofort fehlerlose Heilige sind. In der griechischen Gemeinde in Korinth, da hatte er ganz besonders viel Arbeit, weil zu dieser Gemeinde nicht wenige Christen gehörten, die an ihren alten Verhaltensweisen aus der Zeit, als sie noch keine Christen waren, einfach weiter festhielten. In der Gemeinde von Korinth gab es jede Menge Spaltungen. Paulus hatte diese Gemeinde zwar gegründet, aber später kamen auch andere Evangelisten nach Korinth, mit der Folge, dass verschiedene Leute Verbindungen zu verschiedenen Aposteln und reisenden Evangelisten hatten. Einer war durch Paulus, ein anderer durch Apollos, der auch ein begnadeter Lehrer war, zum Glauben gekommen und so weiter. Anstatt einfach damit zufrieden zu sein, dass man diese Leute kannte, wurde ein Machtkampf daraus. In der Gemeinde hatten sich Parteien gebildet und Spaltungen zerrissen die Gruppe der jungen Gläubigen. Ich habe mich gefragt, ist das heute anders? Wenn man sich klein vorkommt, wenn man sich mit seinen eigenen Vorstellungen nicht durchsetzen kann, dann beruft man sich immer wieder auf Menschen mit Titeln und Posten. Ich denke, Beispiele brauche ich nicht anführen, das wisst ihr selbst. Unser Textabschnitt beginnt mit den Worten, darum rühme sich niemand. Später in Vers 7 geht es weiter mit, was rühmst du dich dann? Und in Vers 6 ergeht die Mahnung, auf dass sich bei euch keiner für den einen gegen den anderen aufblase. In diesem Abschnitt zeigt Paulus die Wurzeln von Streitigkeiten auf. Stolz und Prahlerei. Stolz und Prahlerei sind der Grund dafür, dass wir nicht miteinander auskommen. Und auch dafür, dass es in dieser Welt so viel Unfrieden gibt. Hier kommen wir auf die Spur der Charaktereigenschaft der Demut und dem Thema des Selbstwertgefühls. In den vergangenen Jahrzehnten war man sich weitgehend einig darüber, dass Menschen straffällig, drogenabhängig, gewalttätig und kriminell werden, weil es ihnen an Selbstachtung fehlt, beziehungsweise weil sie zu gering von sich denken. Diese Sichtweise hat sich inzwischen wieder einigermaßen überholt und es gibt im Moment mehr Zustimmung zu der Sicht, dass Menschen mit zu viel Selbstwertgefühl eine größere Bedrohung für andere Menschen darstellen als solche, die ein zu geringes Selbstwertgefühl haben. Dieser kleine Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief ist nun deshalb so interessant, weil er auf das Thema, an das Thema des Selbstwertes auf eine Weise herangeht, die völlig anders ist, sowohl als die traditionelle Sichtweise, als auch das, was man heute in der jüngsten Zeit dazu denkt. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit gerne zunächst auf den Vers 6 aus unserem Text lenken. Zum Thema Stolz sagt Paulus hier, ich möchte, dass sich bei euch keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Luther übersetzt an dieser Stelle sehr genau. Es geht um ein stark aufgeblasen sein, angeschwollen sein, über das normale Maß hinaus vergrößert sein. Möglicherweise denkst du, das ist doch überhaupt nicht mein Problem, dass ich so stolz gegenüber anderen Menschen auftrete. Eigentlich fühle ich mich eher klein und minderwertig. Tatsächlich macht es gar keinen großen Unterschied, ob ich mich aufblase oder ob die Luft bei mir raus ist. Beide Zustände, aufgeblasen sein oder sich klein und gering fühlen, beide Zustände machen das Ego, also das Bild, was wir von uns selbst haben, zerbrechlich. Ich las in einem Interview von Madonna, ja, die macht immer noch Musik, begann ihre Karriere zur gleichen Zeit wie die Ärzte, ist heute immer noch erfolgreich im Popgeschäft und man denkt, Mensch, alle Achtung, 40 Jahre weltweiter Star. Das Interview ist schon etwas älter. Madonna war damals schon längst ein Star und sie bekannte in diesem Interview, das die Vogue mit ihr geführt hat, da sagt sie, wissen Sie, in Wirklichkeit treibt mich die Angst voran. Die Angst, mittelmäßig zu sein. Manchmal denke ich, dass ich etwas Besonderes bin, aber dann fühle ich mich wieder mittelmäßig und uninteressant. Ich muss immer wieder etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende und er wird es vermutlich auch niemals sein. Total ehrlich, oder? Und auch irgendwie erschütternd. So sagt Paulus, ist das menschliche Ego beschaffen. Im Kern unseres menschlichen Egos herrscht Leere. Das Ego, was aufgeblasen und aufgebläht ist, das hat nichts in seinem Zentrum. Es ist leer. Ich lese gerade ein Buch von dem dänischen Religionsphilosophen Søren Kierkegaard. Das Buch hat den Titel »Die Krankheit zum Tode«. Und Kierkegaard schreibt dort an einer Stelle: Der Normalzustand des menschlichen Herzens ist, dass unser Herz versucht, seine Identität auf etwas anderes zu bauen als auf Gott. Das natürliche menschliche Ego, sagt Kierkegaard, das baut auf irgendetwas, nur nicht auf Gott. Es sucht nach etwas, das ihm das Gefühl gibt, wertvoll zu sein, etwas Besonderes zu sein, einen sinnvollen Zweck zu haben. Geld, Macht, Ansehen, Besitz. Mein Ego baut sich um diese Dinge herum. Das Problem ist nur, wenn ich versuche, irgendetwas an den Platz zu setzen, der ursprünglich Gott zukommen sollte, dann wird es diesen Platz nicht ausfüllen. Niemals. Ich verspreche dir, selbst wenn du das Geld und den Besitz und die Yachten und das Ansehen von Elon Musk oder Jeff Bezos hättest, dann wirst du erfahren, dass all das diesen leeren Platz in dir nicht ausfüllen wird. Es wird darin irgendwie herumklimpern, weil es viel zu klein ist. All das, was wir bei diesen Leuten vielleicht so bewundern. Paulus sagt also nicht einfach nur, seid nicht überheblich, sondern blast euch nicht so voreinander auf. Darum geht es im Kern beim menschlichen Ego. Es versucht ständig, die eigene innere Leere zu füllen und sein Unbehagen dadurch zu bekämpfen, dass es sich mit anderen Menschen vergleicht. Ständig und immer. Stolz ist die Freude daran, mehr zu sein als der Mensch neben mir. Unser Ego tut dasselbe. Wie viele nehmen vielleicht eine Arbeit an oder heuern bei irgendeiner Firma mit einem großartigen Namen an, nur damit hinterher was Tolles im Lebenslauf steht? Wir machen Diäten, auf die wir eigentlich keine Lust haben. Wir vergleichen uns mit anderen und wir setzen alles daran, dass wir dabei gut wegkommen. Wir versuchen uns selbst zu empfehlen, weil wir uns so verzweifelt danach sehnen, unser Gefühl von Leere und Unzulänglichkeit auszufüllen. Geliebt, um zu lieben. Wie kann ich andere Menschen lieben, wenn ich doch ständig damit beschäftigt bin, mein eigenes Ego zu stärken und mich mit den Menschen um mich herum zu vergleichen? Menschen, die ich oft genug sogar als Konkurrenten sehe. Leider ist das der Normalzustand von uns Menschen. Das ist das, worüber Paulus mit den Korinthern spricht. All diese Leute, die sich da um ihn streiten und seine besondere Beziehung zu ihm beanspruchen, die haben ein Problem mit Stolz. Sie missbrauchen ihre Beziehung zu Paulus gewissermaßen, um anderen in der Gemeinde eine Nasenlänge voraus zu sein. Aber wenn ich das erkenne, gibt es denn eine andere Perspektive? Ich finde die Antwort, die Paulus in unserem Text darauf gibt, ist irgendwie überraschend. In den Versen 1 und 2 erinnert er daran, dass er ein Diener Gottes ist und dass er eine Aufgabe zu erfüllen hat. Und dann sagt er, dass es ihm im Blick auf diese Rolle eigentlich ziemlich egal ist, ob die Gemeinde oder irgendein menschliches Gericht über ihn urteilt. Gemeint ist letztlich das, wonach sich auch Madonna sehnt, nach diesem schwer zu fassenden Urteil, nach dem Stempel der Anerkennung. Paulus erwartet dieses Urteil, dass er jemand ist, nicht von den Korinthern und auch von keinem menschlichen Gericht. Ich fühle mich nicht so richtig wohl dabei, wenn ich jetzt den Apostel Paulus mit den Ärzten vergleiche, aber in gewisser Weise sagt der Apostel tatsächlich, ich lasse die Leute reden und höre ihnen nicht zu. Die Menschen sind ihm natürlich nicht egal, aber ihr Urteil über ihn, das nimmt er nicht an. Paulus bindet seinen Selbstwert, seine Selbstachtung, seine Identität in keiner Weise an das Urteil und die Bewertung anderer Menschen. Wenn heute jemand ein Problem mit mangelndem Selbstwertgefühl hat und man schaut sich so die verschiedensten Ratgeber zu diesem Thema an, dann scheint es meistens nur einen Weg zu geben, wie man das angehen kann. Nämlich geringes Selbstwertgefühl mit hohem Selbstwertgefühl zu kurieren. Der Betreffende soll einfach erkennen, wie großartig er ist, wie schön er ist, was er schon alles erreicht hat. Er soll die Leute einfach reden lassen und am besten nur noch nach seinen eigenen Maßstäben leben. Das, was Paulus hier sagt, könnte unterschiedlicher nicht sein. Er macht sich nicht nur frei von dem Urteil anderer Menschen, ja, er will noch nicht einmal über sich selbst urteilen, denn, so sagt er, auch wenn ich ein reines Gewissen habe, dann bedeutet das doch nicht, dass ich ein toller Kerl bin. Ich kann trotzdem schuldig sein vor Gott. Ich denke jetzt nicht nur an die Neujahrsvorsätze, die Anfang Februar schon viele wieder über den Haufen geworfen haben. Wie oft fühlen wir uns klein und jämmerlich, wenn wir merken, wir genügen unserem eigenen Anspruch nicht. Vielleicht stellen wir den Paulus auch auf ein sehr hohes Podest. Wenn ich so seine Briefe lese, ich finde, er ist da schonungslos ehrlich. Paulus spricht ganz offen über sein Versagen und seine Sünde. Zum Beispiel in Römer 7 oder 1. Korinther 15, 1. Timotheus 1. Aber Paulus ist keiner, der sein Versagen erkennt und der davon seine Identität zerstören lässt. Demut. Diese Vokabel finden wir zwar nicht direkt in unserem Bibeltext, aber Paulus kommt auf das Thema der Demut zu sprechen. In einem seiner Bücher macht C.S. Lewis eine brillante Beobachtung über die Demut, wie die Bibel sie versteht. Er sagt, der wahrhaft demütige Mensch, er ist kein schmieriger, kriecherischer Typ, der uns ständig erzählt, wie unbedeutend er ist. Im Gegenteil, er ist heiter und aufgeschlossen. Er interessiert sich wirklich für das, was andere ihm erzählen. Er wird gar nicht über Demut nachdenken. Er nimmt sich einfach selbst nicht so wichtig. Hand aufs Herz. Wärst du nicht auch gerne ein Mensch, der nicht mehr ständig nach Anerkennung hungert, der aber auch nicht erschrocken ist, wenn er sie bekommt? Ein Mensch, der, wenn er sich selbst im Spiegel betrachtet, nicht bewundert und anhimmelt, was er da sieht, aber auch nicht zusammenzuckt. Ein Mensch, der nicht ständig darüber nachdenken muss, wie er auf der Selbstwertskala noch ein paar Punkte mehr bekommen kann. Paulus geht es darum, nicht höher von sich zu denken, aber auch nicht geringer. Ihm geht es darum, einfach weniger an sich zu denken. Wonach Paulus sucht, wonach Madonna sucht, und ich unterstelle einfach mal, wonach letztlich alle Menschen suchen, das ist ein endgültiges Urteil, das besagt, dass wir wichtig und wertvoll sind. Nach diesem endgültigen Urteil halten wir ständig Ausschau, jeden Tag, in vielen Situationen und Begegnungen. Und jeden Tag erscheinen wir wieder im Gerichtssaal. So funktioniert die Identität des Menschen. Vor Gericht gibt es ja die Vertreter der Anklage und den Verteidiger. Und alles, was wir tun, das liefert entweder der einen oder der anderen Seite Beweismaterial. An manchen Tagen haben wir vielleicht den Eindruck, wir gewinnen den Prozess. Und an anderen Tagen scheint es so, dass wir ihn verlieren. Paulus sagt uns aber, Leute, ich habe das Geheimnis entdeckt. Für mich ist der Prozess zu Ende. Ich habe den Gerichtssaal verlassen. Es ist vorbei. Denn das endgültige Urteil über mich, das wurde bereits gesprochen. Und zwar vor 2000 Jahren. Wo ist das Kreuz? Da. Ohne dieses Kreuz werden wir mit diesem Thema des Selbstwerts nicht fertig. Das endgültige Urteil über uns, über dich, wurde vor 2000 Jahren an dem Holzkreuz, an dem Jesus hing, gesprochen. Was mich betrifft, ich suche Gelegenheiten, um mit Menschen über Jesus und das rettende Evangelium zu sprechen. Kürzlich war ich etwas erschrocken, als mir jemand sagte, ach, weißt du, Christoph, ich denke, bei Gott werde ich einmal ganz gut wegkommen. Ich bin im Großen und Ganzen ein guter Mensch. Schwere Sünden habe ich eigentlich nicht getan und ich hoffe, dass schließlich auch mal ein Urteil ergehen wird, dass das bestätigt. Wisst ihr, alle Religionen dieser Welt haben genau diese Sicht gemeinsam. Wenn die eigene Lebensleistung unter dem Strich positiv ausfällt, dann gibt es am Ende ein gutes Urteil. Aber die Bibel sagt, entscheidend ist niemals, was Menschen über uns denken und urteilen. Das Einzige, was zählt, ist das, was Gott über uns denkt. Entscheidend ist alleine sein Urteil. Nur seine Meinung zählt. Nur im Evangelium von Jesus Christus ergeht ein Urteil, noch bevor irgendeine Lebensleistung erbracht ist. Alleine im christlichen Glauben, alleine im persönlichen Vertrauen auf Jesus führt das Urteil, das Jesus an unserer Stelle auf sich nahm, auch zu einer Lebensleistung, beziehungsweise zur Lebensgestaltung und nicht umgekehrt. Römer 8. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Hier gilt, in dem Moment, wo wir uns von unserem alten Leben abwenden und uns zu Jesus hin bekehren, in diesem Moment nimmt Gott die untadelige Lebensleistung von Jesus und errechnet sie uns zu. So als hätten wir sie erbracht. Deshalb gibt es auch außerhalb von Jesus keine Rettung. Ohne ihn ist alles Bemühen um Anerkennung letztlich vergebens. Das hört sich nun an wie eine Botschaft an Menschen, die noch keine Christen sind. Und das stimmt. Ich glaube allerdings, dass wir als Nachfolger von Jesus das ganz genauso nötig haben. Warum? Ich sehe es bei mir selbst und ich sehe es bei vielen anderen Christen. Ohne dass wir es eigentlich wollen, finden wir uns in vielen Situationen unseres Alltags plötzlich im Gerichtssaal wieder. Die Anklagen des Teufels, die Verurteilung anderer Menschen, die Anklagen, die ich selbst auf mich richte, das alles holt uns immer wieder ein. Und weil das so ist, deshalb dürfen und müssen wir das Evangelium immer wieder neu hören, es durchbuchstabieren und uns fragen, Moment mal, was tue ich eigentlich hier im Gerichtssaal? Ich sollte nicht hier sein. Das Urteil über mich wurde bereits vor 2000 Jahren gesprochen. Wenn ich alleine dem Rat der Ärzte folge, also nicht der Hausärzte, sondern der Berliner Band, wenn ich alleine nach diesem Motto lebe, lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu, dann sage ich damit eigentlich nichts anderes als, ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt mich. Aber die tiefe Sehnsucht, geliebt und angenommen zu sein, die ist damit doch noch lange nicht gestillt. Wer mit Jesus Christus verbunden ist, wer sein Leben vertrauensvoll in seine Hand gelegt hat, der wird nicht mehr verurteilt. Zudem sagt der allmächtige Gott dieselben Worte, die er damals zu seinem Sohn gesagt hat: Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Wohlgefallen habe. Alle anderen Urteile über dich haben jetzt keine Gültigkeit mehr, weil Jesus Christus dir täglich seine unumstößliche Liebe versichert. Deshalb sollst du und deshalb kannst du deine Glaubensgeschwister und deine übrigen Mitmenschen lieben. Amen.
Danke, Christoph. Und danke, dass du heute eingeschaltet hast. Vielleicht ist es dir möglich, kommenden Sonntag wieder in den Gottesdienst zu kommen.